Hey Sophia!
Hey Lisa!
Voll schön, dich mal wieder zu sehen.
Ja, ist ja eine Ewigkeit her.
Ja, wie geht's dir denn? Tanzt du denn noch?
Mir geht's gut und ja, ich tanze auch immer noch. Und du? Du hast doch mal Judo gemacht.
Ja, das habe ich, aber das geht zeitlich im Moment gerade nicht. Oh, warte, ich werde angerufen. Warte.
Okay.
Hallo, nee, du störst gerade. Ruf auch einfach später nochmal an, ja? Sorry.
Alles okay. Und wieso? Also, wieso hast du keine Zeit mehr?
Naja, ich muss halt voll viel für die Schule machen. Ich muss lernen und ich muss Hausaufgaben machen. Und ich wollte nur kurz was nachgucken. Alles gut.
Das musst du das jetzt machen?
Ja, alles gut. Ich bin schon fertig.
Okay.
Also, ja, und deswegen, ich konnte halt nicht mehr an den Wettkämpfen teilnehmen. Und dann hat sich das Training irgendwie auch nicht mehr gelohnt. Und dann hatte ich keine Lust mehr. Aber
okay.
Mir fällt ein, ich muss ganz dringend noch eine WhatsApp schreiben.
Okay.
Was liest du denn da?
Warte.
Oh.
Nur Nathan der Weise für die Schule.
Nathan der Weise? Okay, ich musste das letztes Jahr auch lesen. Also, ich hätte es lesen müssen, aber ich habe das nicht gemacht. Ich habe mir eine Zusammenfassung durchgelesen und ich hatte voll die gute Note zum Schluss.
Echt? Du weißt, ich bin auch nicht so gut in Deutsch. Woher hast du die denn?
Ach, ich habe einfach gegoogelt, aber das kannst du ja dann später zu Hause machen.
Wieso später? Geht doch jetzt auch ganz schnell.
Ja, wenn du meinst, klar.
Nur Nathan eingeben?
Ja, du findest das dann schon.
Das sind aber viele. Oh, hey! Ich habe dich ja lange nicht mehr gesehen. Wegen morgen? Ja, du kannst doch deine Freunde mitbringen, klar. Und ich rufe dich einfach nochmal an, okay? Was tust du da?
Oh, ich dachte, du wärst jetzt gerade beschäftigt. Und ich dachte, ich könnte meine Englischhausaufgaben machen.
Ah, okay.
Ich bin eh nicht so gut in Englisch und die sind voll wichtig und die muss ich noch machen und... Sophia? Hey, Sophia, hörst du mir zu?
Ja, deine Lehrerin wird das alles verstehen. Ja. Ja.
Ja, klar, die wird das alles verstehen. Du, ich krieg gerade einen wichtigen Anruf, aber das stört dich ja bestimmt nicht, wenn ich mal eben telefoniere.
Nein, mich doch nicht.
Ja, hi. Nein, du störst nicht. Alles gut. Ja, wegen dem Treffen am Samstag? Ja, das geht klar. Auf jeden Fall. Gut, wir sehen uns dann. Ciao. Weißt du, Sophia, was mir einfällt?
Mhm.
Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, da hattest du doch Streit mit deiner Freundin, oder?
Ja, schon. Sie hatte Sachen über mich erzählt, die gar nicht gestimmt haben. Und ich fand das einfach nicht okay.
Hä? Aber das macht man doch mal. Dass man nicht immer ganz die Wahrheit sagt, das passiert doch.
Nein, also ich finde das nicht okay. Ich habe ihr vertraut und sie hat mein Vertrauen missbraucht.
Naja, bei meinen Freunden ist das anders. Aber was ich dir auch noch erzählen wollte...
Waren wir gerade nicht bei...
Nee, das ist jetzt erstmal egal. Ich war am Samstag im Kino und wir haben richtig den coolen Film geguckt. Wir waren alle zusammen da.
Alle?
Ja, wir alle. Auf jeden Fall war das ein cooler Film und dann waren wir noch in der Stadt und wir hatten richtig den coolen Tag. Wir hatten alle voll Spaß und... Sophia? Sophia, bist du noch da? Hey. Einfach weggegangen. Ich glaube, wir sind uns fremd geworden.
Ich glaube, wir sind uns fremd geworden. Ich glaube das auch bei euch beiden. Und Entfremdung, da soll es heute drum gehen. Ich weiß nicht, wie ihr die Corona-Zeit erlebt habt und erlebt habt. Das zeigt ja schon irgendwie, wir reden ständig in der Vergangenheit davon. Dabei merken wir, wie, ich meine, allein dafür, dass wir hier sind in Leifade in der Kirche und wir sind dankbar dafür, aber wir haben es eigentlich alles ganz anders geplant. Aber so ist es in diesem Jahr. Corona hat vieles verändert und tut es immer noch. Und ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt. Ich habe manchmal Gespräche mit einzelnen Menschen gehabt während dieser Zeit und da gab es ein paar Themen, die immer wieder aufgetaucht sind. Ein Thema, was ich immer wieder erlebt habe, ist, dass Menschen durch diese Corona-Zeit ganz neu an ihre Ängste geführt wurden. Ich fand es sehr, sehr erstaunlich, dass Menschen plötzlich in panischer Angst vor einer Krankheit gelebt haben. Ich habe mit Menschen gesprochen, die tatsächlich gesagt haben, die haben solche Angst gehabt, dass sie auf irgendeinem Krankenhausflur einsam vergessen und allein sterben könnten, dass sie das Haus nicht mehr verlassen haben, dass sie keinen Kontakt mehr zu ihren Lieben hatten, ihrer Familie, dass sie sich komplett abgeschottet haben und dass sie gesagt haben, ich bin selber überrascht, was für eine Angst ich auf einmal habe. Aber sie ist da. Auf der anderen Seite bin ich vielen Menschen begegnet, habe vielen Menschen gesprochen, die gesagt haben, ach weißt du, mich ärgert das richtig. Mich macht das wütend, diese ganzen Einschränkungen und Verbote. Ich fühle mich wie eingesperrt im eigenen Leben. Und was man merkt, ist auf einmal, dass das auch was mit unserem Charakter und unserer Persönlichkeit macht. Wir lernen uns nochmal neu kennen. Auf einmal tauchen da so Dinge in uns auf, wo wir sagen, so bin ich eigentlich gar nicht. Und trotzdem sind sie da. Und dann, und das haben auch viele von euch erlebt, haben viele zu kämpfen gehabt mit Einsamkeit. Ich denke da vor allen Dingen an die Älteren unter euch, die Omas und Opas, die Großeltern, die auf einmal gemerkt haben, wie sie in dieser Zeit plötzlich gerade in dieser Kontaktsperre völlig allein waren. So. Ich denke, gerade vor ein paar Wochen wurde unsere Jüngste eingeschult, Einschulung mit Mama und Papa, okay. Wenn das so sein muss, dann muss es vielleicht so sein. Aber ich weiß, am meisten gelitten hat nicht unsere Tochter, sondern Oma und Opa. Die fanden das ganz schwer. Von daher ist es schön, dass einige Großeltern heute hier sein können. Das freut mich. So. Aber das, was mich am meisten herausgefordert hat in dieser Corona-Zeit, ist vor allen Dingen die Entfremdung, die passiert ist. Dass Menschen, die sich eigentlich nah waren, die sich gut verstanden haben, die vielleicht befreundet waren, auf einmal merken, wir sind uns fremd geworden. Man hat auf einmal weniger zu erzählen, weniger zu reden und plötzlich ist es da, die Entfremdung. So ein bisschen wie in diesem Anspiel, was wir gerade gesehen haben mit der Mauer. Es ist ja nicht so, dass diese Entfremdung von jetzt auf gleich kommt, sondern sie wächst nach und nach und man stellt es fest in den kleinen Unaufmerksamkeiten, dass man sich nicht mehr versteht. Dass man sich nicht mehr so ganz interessiert, dass man schneller am Handy ist, als in der Beziehung zu bleiben. Oder dass man einfach nicht mehr nachfragt. Man ist nur noch bei sich, bei den eigenen Problemen, von den eigenen Herausforderungen und denkt gar nicht mehr über den Nächsten nach. Und auf einmal ist da so eine Mauer zwischen uns. Wir ahnen vielleicht noch, auf der anderen Seite ist jemand aber. Eine echte Beziehung. Und auf einmal wird man sich fremd. So. Und dann, ja. Der Grund dafür ist ganz einfach. Man hat zu wenig Zeit miteinander verbracht. Vielleicht kennt ihr das auch. Ich habe Freunde, die kann ich ein ganzes Jahr nicht sehen. Und dann treffe ich die nach einem Jahr wieder. Die kommen zu Besuch und es ist, als wenn kein Tag vergangen wäre. Man kann direkt wieder anknüpfen. Aber ich habe auch Freunde, da weiß ich, wenn ich nur ein paar Wochen nicht sehe, da werden wir uns fremd. So. Und die Folge ist, dass manchmal man in so einem Prozess merkt, man wird sich so fremd, dass man entscheidet, getrennte Wege zu gehen. So. In Freundschaften, manchmal sogar in Ehen. Ich habe das in der Seelsorge manchmal, dass ich mit Menschen spreche und wenn ich dann vor einem Familienvater stehe und der mir voller Verzweiflung sagt, weißt du, Olli, irgendwie sind wir uns fremd geworden. Dann ist das ein tiefer Schmerz. Und dann braucht es nur 2, 3 Fragen, um zu merken, um die Antwort zu finden, ja, wir haben einfach keine Zeit mehr miteinander verbracht. Wir haben nicht mehr miteinander geredet, wir haben nicht mehr uns füreinander interessiert. Und plötzlich werden wir uns fremd. So, all das passiert. Und es passiert nicht nur miteinander. Das habt ihr vielleicht erlebt in der Corona-Zeit. Es passiert auch in unserer Beziehung zu Gott, dass wir uns fremd werden. Es passiert so schnell. Und manche von den Konfirmanden, da brauchen wir gar nicht weit weggucken, manche von euch Konfirmanden, die haben das erzählt. Wir haben vor den Ferien haben wir uns nochmal getroffen, als wir uns dann endlich wieder treffen durften und das hingekriegt haben, haben wir uns getroffen mit allen Konfirmanden. Wir haben uns nach den Ferien nochmal jetzt getroffen, um den Konfitag, um die Konfirmation vorzubereiten. Und ich fand das spannend, im Gespräch haben einige von euch gesagt, weißt du, es ist nicht so, dass ich nicht mehr glaube, aber irgendwie ist Gott mir fremd geworden in dieser Corona-Zeit. Als Gemeinde weggefallen ist, als ich mich nicht mehr mit Freunden treffen konnte, die auch glauben und mit Jesus unterwegs sind, auf einmal habe ich gemerkt, wie da so eine Mauer entstanden ist. Erst habe ich die Gemeinde nicht mehr besucht, dann habe ich weniger gebetet, irgendwann habe ich es ganz gelassen. Und Stück für Stück ist da so eine Mauer entstanden und ich hab noch eine Ahnung, dahinter ist jemand, aber er ist so weit weg. Und da ist so viel Distanz. Und es passiert so schnell. Wisst ihr, als ich die Predigt vorbereitet habe, musste ich daran denken an die Zeit, als ich angefangen habe zu studieren. Das war eine spannende Zeit. Ich war ein bisschen älter als ihr, Anfang 20, und bin zum Studium ins schöne Wuppertal gezogen. War jemand von euch mal in Wuppertal? Kommt jemand aus Wuppertal? Okay, dann kann ich sagen, so schön ist Wuppertal nicht. Ich habe noch nie an einem Ort gelebt, wo es mehr geregnet hat. Egal. Ich musste aber von zu Hause wegziehen, als ich zum Studium nach Wuppertal gezogen bin. Immerhin eine Schwebebahn haben sie. Man muss auch was draus machen. In dieser Zeit habe ich sehr, sehr intensiv auch in Gemeinde gelebt, in der Jugendarbeit. Und das war großartig, ja. Also meine Gemeinde, das war wie eine zweite Familie. So. Und dann bin ich nach Wuppertal gezogen und musste das alles zu Hause zurücklassen. Und dann habe ich die Erfahrung gemacht, die viele von euch gemacht haben in dieser Zeit. Auf einmal war ich da alleine mit meinem Glauben. Und plötzlich ist Folgendes passiert. Ich habe ihn nicht mehr gespürt. Ich habe immer noch geglaubt, dass er da ist. Ich habe mich da verzweifelt dran festgehalten, aber auf einmal war da eine Mauer. Und ich konnte beten, wie ich wollte. Ich konnte Bibel lesen, wie ich wollte. Ich habe ihn einfach nicht mehr erlebt. Wer mich heute fragt, Olli, was ist die schmerzhafteste Phase in deinem Leben gewesen, die dunkelste Zeit, dem erzähle ich von Wuppertal. Dem erzähle ich, und nicht wegen Wuppertal, sondern, nein, also so schlimm ist Wuppertal auch nicht, ja. Sondern dem erzähle ich genau davon, wie ich erleben musste, dass Gott auf einmal fern war. Und ich ihn nicht mehr gespürt habe. Und wie mich das verändert hat. Das Wichtigste in meinem Leben war weg. Es war noch da, aber fern. Irgendwie sind wir uns fremd geworden. Und in dieser Zeit habe ich nicht nur gemerkt, das hat was mit meinem Glauben zu tun, es hat mein Leben verändert. Ich war immer weniger der Mensch, der ich sein will. Ich habe gemerkt, dass ich zynischer wurde, mürrischer. Ich hatte immer mehr schlechte Laune. Es sind immer mehr Charaktereigenschaften in mir zum Tragen gekommen, die ich jetzt nicht unbedingt als meine großen Stärken und meine positiven Eigenschaften nach vorne stellen würde. Ich bin liebloser geworden, all das. Und ich habe gemerkt, ich bin weniger der Mensch, der ich sein will. Oh. Irgendwann bin ich umgezogen nach Heidelberg. Ist das Gegenteil von Wuppertal. Warst du schon mal in Heidelberg? Das ist eine schöne Stadt, ne? Ja. Also, da war ich in Heidelberg, habe in Heidelberg studiert und ich habe in der WG gewohnt. Ja. Mein Zimmer, wenn ich in die WG gekommen bin, wenn ich in mein Zimmer wollte, die anderen beiden hatten oben ihre Zimmer, ich musste immer durch die Wohnküche durch und dann war hinten ein Vorhang, der hat die Wohnküche von meinem Zimmer getrennt, ein Vorhang. Privatsphäre gleich null, sage ich euch. Egal. Ich bin irgendwann nach Hause gekommen von der Uni. Ich war total geladen, ich war gestresst, ich war erschöpft, ich hatte schlechte Laune, kam in die Küche und es sah aus wie Sau. Ja, das Geschirr hat sich gestapelt und irgendwie kam ich auf die glorreiche Idee zu spülen. Ich packe meinen Rucksack beiseite, fange an, das Geschirr zu spülen. Als ich es gespült hatte, musste ich es abtrocknen. Es war so, dass auf der einen Seite war die Spüle, auf der anderen Seite das Regal, wo das Geschirr reinkam. Also habe ich das immer genommen, habe es abgetrocknet, zum Regal gebracht, eingeordnet. Dann bin ich wieder rüber, habe das nächste geholt. Irgendwann war so eine kleine Kaffeetasse dran, meine Lieblingskaffeetasse. Sie hat mich über viele trostlose Stunden hinweg getröstet und mir immer wieder Kraft, morgens aufzustehen, gegeben. Da war so ein kleiner Smiley drauf. Und diese Kaffeetasse, die ist mir beim Putzen aus der Hand gerutscht, weil ich feuchte Finger hatte. Sie machte Flutsch und machte so einen kleinen Bogen. Ich habe nochmal nachgegriffen. aber sie nicht richtig packen können. Ich hatte ja noch das Handtuch in der Hand, also macht sie noch einen kleinen Hüpfer und segelt Richtung Boden. Für diese Kaffeetasse war vollkommen klar, das Zeitliche war für sie gesegnet. Die geht jetzt über den Jordan und ich war so stocksauer, ich hatte nur noch eine Reaktion, ich habe ausgeholt und hinterhergetreten und ich habe sie voll erwischt. Ich bin da jetzt nicht so sehr stolz drauf, weil dass ich sie voll erwischt habe, das ist das eine, aber es ist tatsächlich nicht eine meiner Glanzleistungen gewesen. Ihr könnt euch vorstellen, mir ging es nicht so gut in dieser Zeit. Wie auch immer, ich habe die voll erwischt, aber die Kaffeetasse hat das anderes gemacht, als sie hätte machen sollen. Sie ist nicht an die Wand geflogen, sondern sie hat einen Hüpfer gemacht und ist in meiner Hand gelandet. In diesem Moment ist Folgendes in mir passiert. Ich habe Folgendes gedacht. Ich habe gesagt, danke Jesus. Warum? Weil ich eins gespürt habe, in diesem Moment hat Gott nicht eine Kaffeetasse gerettet, er hat mich gerettet. Es war, als wenn Gott mich nimmt und schüttelt und sagt, Olli, wach doch auf. Ich bin doch nicht weg. Ich bin doch gar nicht fern. Diese Mauer, die ist doch nur in deinem Kopf, die ist doch gar nicht da. Du bist fern, ich nicht. Ich bin immer da und ich verlasse dich nicht. Und dieser Moment hat alles geändert. Ab diesem Tag habe ich gemerkt, wie Gott neu in mein Leben gekommen ist, wie manches sich wiederhergestellt hat, wie ich beten konnte, wie ich Bibel lesen konnte, wie ich Gott erleben konnte und wie ich wieder mehr zu dem Menschen geworden bin, der ich mehr und mehr sein will. Es war ein riesiges Geschenk. Aber wie schnell geht das kaputt, dieses Leben, das Gott uns schenken will? Wie schnell geht es kaputt? Manche von euch wissen das. Und haben das selber erlebt. Jesus weiß es auch, deswegen haben wir gerade die Lesung gehört, dieses Gleichnis vom vierfachen Acker, wo ein Bauer rausgeht, Gott rausgeht und Samen, sein Wort, auf das Feld wirft. Und dann erzählt er eigentlich, es ist eigentlich nicht ein Gleichnis über die Saat, sondern auf das Aufgehen der Saat. Es ist die Pflanzen, die wachsen. Es geht da um die Gottesbeziehung, um einen Glauben, der wächst. Und Jesus sagt Folgendes, er sagt, manchmal fällt der Samen auf steinigen Boden, auf den Weg. Ja, und Leute gehen drüber und zertreten den mit ihren Füßen. Vögel kommen und picken das auf. Und das, was ins Leben kommen will, geht nicht ins Leben, es geht kaputt, von Anfang an gleich. Und vielleicht habt ihr das erlebt, dass es Menschen in eurem Leben gab, die schlecht über euren Glauben gesprochen haben. Die euch gesagt haben, hey, übertreib's mal nicht mit Glauben, Kirche. Das ist nicht so wild. So. Die eure Gotteserfahrung mit Füßen getreten haben. Ihr Lieben, man kann im Leben eines jungen Menschen nichts Schlimmeres machen, glaube ich, als seine Gotteserfahrung und seine Gottesbegegnung mit Füßen zu treten. Aber zerstört man Lebensgeschichten manchmal. Und dann sagt Jesus, es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, einen anderen Weg. Es gibt manchmal fällt der Samen unter Dornen. Und mit dem Glauben wächst gleichzeitig wachsen die Dornen und das Unkraut und das Leben und die Erfahrungen des Alltags und all das Ersticktes. Es sind manchmal Sorgen in deinem Leben. Manchmal ist es auch der Wohlstand und das gute Leben, was einfach hinaus wächst und den Glauben erdrückt. Und ich meine, guckt mal kurz nach da hinten, so, da wo die Familien sitzen. Könnt mal winken, wink mal. Na komm, es sind eure Eltern, wink mal. Kann später winken, ganz heimlich. Vielleicht habt ihr das erlebt. Vielleicht saßt ihr auch schon mal in so einer Situation hier vorne. Vielleicht nicht hier in Leifert, aber in einer ähnlichen Situation. Und vielleicht habt ihr das erlebt und habt gesagt, bei eurer eigenen Konfirmation oder danach, ja, ich glaube an Gott. Und ich habe was mit ihm erlebt und ich will mit ihm leben. Und vielleicht habt ihr sogar in einer Gemeinde mitarbeitet. Aber irgendwann ist der Alltag gekommen. Der erste Freund, die erste Freundin, Schulabschluss, Ausbildung, Job, Familie, Alltag. Und all das ist wichtiger geworden, hat deinen Glauben erdrückt und im Keim erstickt. Jetzt ist sowas passiert. Das Dritte, was schnell passieren kann, ist, dass der Glaube keine tiefen Wurzeln hat, weil er auf flachen Boden, auf steinigen Boden fällt, wo er keine Wurzeln ausbilden kann. Und dann kommen irgendwelche Herausforderungen wie eine Corona-Krise und plötzlich verwelkt dieser Glaube, der im Wachsen ist. Haben viele von uns erlebt in letzter Zeit. Aber Jesus sagt, es gibt auch noch eine vierte Möglichkeit. Manchmal fällt es auf guten Boden und da kann es wachsen und gedeihen und Frucht bringen und Leben verändern, so wie es sein soll. Und die Frage ist, wie kann das gelingen? Und genauso Salz sein. Deswegen seid ihr heute hier. Wir wollen Konfirmation mit euch feiern. Deswegen der ganze Aufwand. Und deswegen seht ihr heute so bildhübsch aus, wie ihr euch hübsch gemacht habt. Sehen doch hübsch aus, oder? Ja. Also, warum Konfirmation? Konfirmation ist nur eine Sache. Wir haben da letztens noch drüber gesprochen. In der Konfirmation geht es nicht um Tradition, es geht nicht um Kirchlichkeit oder um dieses ganze Tralala. Es geht auch nicht um die Kohle, die ihr vielleicht kriegt. Ich will euch jetzt nicht, keine Sorge. Es wird schon was auf euch warten, egal. Aber darum geht es nicht. Konfirmation, es geht um eine Sache. Und das ist die Frage, die ich euch stellen werde. Möchte ich mit Gott leben oder nicht? Glaube ich an Jesus und habe ich ihn erlebt und möchte ich mit ihm leben oder nicht? Das ist die einzige Frage, die zählt heute. Es geht um dich und deine Beziehung zu Gott. Alles andere ist nebensächlich. So, und das ist eigentlich eine Antwort, die man gibt, wenn man etwas mit jemandem, wenn man Jesus kennengelernt hat. Wenn man erlebt hat und dass man Geschichten über ihn gehört hat, wo man sagt, ja, ich glaube das. Ich habe gehört von seiner Liebe. Dass Gott uns so sehr liebt, dass er Mensch geworden ist und sein Leben für uns hingegeben hat, am Kreuz gestorben ist mit ausgebreiteten Armen, um euch zu sagen, so sehr liebe ich dich. Guck her, ich sterbe lieber selber am Kreuz für dich, als dass ich riskiere, dass du verloren gehst. Diese Liebe erlebt zu haben, zumindest ein Stück weit, und zu sagen, davon will ich mehr, das ist Konfirmation. Da beginnt es, mit einem Ja zu diesem Leben. So. Und das, da ist die Frage, wie kann das gelingen? Wir haben gerade ein Lied gehört von Revolverheld. Johannes Strate und Martha Jandorfer haben das gesungen. Großartige Stimmen, kriege ich immer eine Gänsehaut, wenn ich das höre. Halt dich an mir fest. Ich bin mir ziemlich sicher, Johannes Strate hat das Lied nicht geschrieben, um seine Gottesbeziehung auszudrücken. Dann hätte er es wahrscheinlich nicht mit Martha Jandorfer zusammen gesungen. Sondern es geht in diesem Lied um Entfremdung zwischen zwei Personen, zwischen zwei Menschen. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Jedes Mal, wenn ich es höre, kann ich es nicht anders hören, als dass ich darin meine Gottesbeziehung wieder klingen höre. Und ich möchte euch mal einladen, ich lese euch den Text nochmal vor und ich lade euch ein, versucht da mal Gottes Stimme an euch zu hören. Versucht es mal so zu hören, als wenn Gott mit euch redet. Als wenn seine Sehnsucht hörbar wird, sein Leiden an der Entfremdung und die Lösung, die er anbietet. Du hast mich lang nicht mehr so angesehen, hast mir lang nichts mehr erzählt. Unsere Fotos hast du abgenommen, weil dir irgendetwas fehlt. Du rufst mich an und sagst, du weißt nicht mehr, was dich berührt. Die letzten Jahre haben dich aufgewühlt und dich nur noch mehr verwirrt. Ich lass das Licht an, bis du schlafen kannst. Doch du wälzt dich hin und her, schläfst die Nächte von mir abgewandt, bist du einsam neben mir. All dieses Leiden an der Entfremdung. Und dann, halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich kann dich verstehen. Halt dich an mir fest, weil das alles ist, was bleibt. Siehst du den Weg aus dieser Dunkelheit? Willst du raus? Ich bin bereit. Das kann nicht alles schon gewesen sein. Ich glaube an uns und unsere Zeit. Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich lass dich nicht gehen. Halt dich an mir fest, weil das alles ist, was bleibt. In diesem Text begegnen uns, glaube ich, zwei große Antworten, wie es gelingen kann, dass trotz Herausforderungen und trotz manchen schweren Zeiten Glaube im Leben wachsen kann und unsere Gottesbeziehung standhaft bleiben kann. Der erste Antwort ist das, was Gott uns zuspricht. Ich lass dich nicht gehen. Das ist das eine, was da drin vorkommt. Ich halte dich fest. Gott hält an dir fest. Gott liebt dich und er wird dich nicht loslassen. Deswegen ist er am Kreuz für dich gestorben, um dir zu zeigen, wie sehr er dich liebt. Ich lass dich nicht gehen. Das ist das, was Gott euch sagt. Und nicht nur euch, euch auch. Ich lass dich nicht gehen. Aber du kannst auch was tun. Halt dich an mir fest. Halt dich an mir fest, lass mich nicht los, suche die Gegenwart mit mir, verbring Zeit mit dir. Denn dann wirst du erleben, dass diese Mauer auf einmal anfängt zu bröckeln. So habe ich das erlebt. Wenn du beginnst, du kannst ganz konkrete Dinge tun. Und das ist keine Leistung, es ist einfach Beziehung leben. Du kannst mit Gott reden, wir nennen das Beten. Mit Gott im Gespräch sein. Morgens zum Beispiel, wenn du aufstehst, kannst du mit ihm über deinen Tag reden und über das, was dir begegnen wird und was dir vielleicht Sorgen macht. Abends kannst du mit ihm über das reden, was dich verletzt hat, wo das Leben schwer war. Du kannst Danke sagen für das, was schön war. Und zwischendurch kannst du immer wieder reden mit ihm, wie mit einem Freund, weil du wissen darfst, dass er dich nicht gehen lässt. Er ist da. Du kannst in der Bibel lesen, um ihn immer besser kennenzulernen oder dich daran zu erinnern, wie er ist und wer er ist, weil die Welt uns so viel Falsches über Gott erzählt. Du kannst dich von ihm prägen lassen und beginnen, wirklich mit ihm zu leben. Und du wirst merken, nach und nach, wie er es ist, der die Mauern niederreißt oder dafür sorgt, dass sie gar nicht erst entsteht. Und wie er dir entgegenkommt und ein völlig neues Leben beginnt. Das ist das, worum es heute geht. Und ich werde euch das nachher fragen. Ich werde euch sagen, fragen, wollt ihr das? Und ich werde nicht nur euch meinen, in erster Linie euch, aber ihr dürft das alle für euch hören. Ihr seid alle mit im Boot. Die Frage ist, wollt ihr das? Und ich wünsche es euch allen, euch am allermeisten, dass ihr das erlebt, dass ihr ein Leben führen könnt, in dem ihr spürt, wie Gott an euch festhält, euch nicht gehen lässt, euch durchträgt durch die schweren Zeiten und euch die Kraft gibt, immer wieder neu auch an ihm festzuhalten. Das ist das Leben, für das Gott uns geschaffen hat. Gott ist treu. Er hat gesagt, Jeremia 29, Vers 13, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Das ist ein Versprechen. Und ich wünsche euch, dass sich dieses Versprechen in eurem Leben erfüllt, weil ihr euch an ihm festhaltet. Amen.